Jetzt verstehe ich auch sehr gut, wieso ihr im Büro darüber sehr kontrovers diskutiert.
Ich persönlich würde mich im Nachgang ärgern, das Geld ausgegeben zu haben, ohne Leistung zu bekommen.
Die Angst aller Eltern, mein Kind braucht mal eine Zahnspange und ich muss es bezahlen.
Ich finde das Produkt absolut furchtbar.
Welche Versicherung braucht man, um ein Kind wirklich abzusichern? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Schulkindalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene Teil des Marketingteams und studiere nebenbei Mediendesign.
Ich bin Helene Bossmann, Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Pädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und seit 8 Jahren als Partnerin bei Verwendo. Ich bin Mutter von 2 kleinen Töchtern.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
2024. Das könnte unser Jahr werden, denn jetzt startet ja auch unser Podcast endlich, unser großes Projekt, unser Baby. Ich habe mir vorgenommen, nachdem mir mein Mann letztes Jahr ein Sharepic geschickt hatte, auf dem steht, wenn irgendjemand auf der Welt zu dir etwas Schlechtes über eine Frau sagt, sag etwas Gutes. Das fand ich super cool und das hat mich dazu angeregt, mir meinen Neujahresvorsatz zu überlegen. Und der sieht jetzt wie folgt aus. Ich habe mir vorgenommen, wenn es in so Lästergespräche geht, wollte ich, wenn ich in so ein Gespräch verfalle, einfach immer die Position des Nichtvorhandenen einnehmen und etwas Gutes über ihn sagen oder ihn etwas stützen oder unterstützen. Klar muss man manchmal auch was besprechen, was der andere nicht hören soll, dafür habe ich schon Verständnis, aber das kann man ja sehr sachlich tun und wenn es aber abrutscht, habe ich mir vorgenommen, dass ich dann seine Stimme bin, von dem, der nicht da ist. Ist doch ein ganz guter Vorsatz, oder?
Ja, ich überlege gerade. Ich probiere das, wenn ich objektiv drauf bin, eigentlich eh immer. Also ich habe da so ein paar Freundinnen, die so gern schimpfen über Chefs, über ihren Mann, über andere Freunde und so und eigentlich nehme ich da immer die Position ein und sage, naja, aber überleg doch mal aus seiner Sicht, warum macht er oder sie das denn so? Und versuche da einfach den Blick irgendwie ein bisschen zu weiten. Oft hilft das ja schon, einfach mal sich in die Schuhe des anderen zu stellen. Das finde ich immer eine ganz schöne Übung. Hm. Ich sage bewusst, wenn ich objektiv bin, weil sind wir halt nicht immer. Also bin ich halt auch nicht immer und manchmal muss ich auch ablästern.
Das geht wohl allen so, wenn man emotional wird. Wenn man wirklich wütend auf jemanden ist oder traurig oder enttäuscht, dann wird es halt schwer, den Kopf noch mit einzuschalten. Dann funktioniert natürlich unser Gehirn so, dass wir eher mit anderen Teilen zugange sind. Hast du auch Vorsätze für dieses Jahr?
Nee, ich bin nicht so der Typ für Neujahrsvorsätze. Also entweder habe ich Vorsätze, Dinge, die ich mir grundsätzlich vornehme, dann ist es aber unabhängig von einer Jahreszahl oder von einer Jahreszeit, sondern eher, ich will einfach wieder regelmäßiger Sport machen. So, das hängt einfach an den Kindern und daran, dass ich am liebsten Vormittagssport mache, das aber gerade irgendwie nicht mehr schaffe. So durch ins Büro fahren und viele Termine vormittags, muss ich es halt jetzt wieder abends machen. Und das war so der Vorsatz, okay, Lene, gewöhn dich dran, muss jetzt halt dann doch wieder abends sein, auch wenn ich es lieber morgens mache, dass es halt einfach wieder regelmäßiger wird.
Ja, Sport und Gesundheit, das sind ja immer die beiden großen Themen. In diesem Zusammenhang natürlich auch an alle unsere HörerInnen ein gesundes und frohes Jahr 2024. Aber kommen wir mal zum Thema. Gerade neulich hat mich eine Mutter, beziehungsweise eine Frau angesprochen, die bald Mutter wird in der Nachbarschaft. Und sie hat mich gefragt, weil sie weiß, wo ich arbeite, was für Versicherungen man braucht. Ich habe ihr dann natürlich sofort erklärt, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Ansprechpartner bin, der wär's dann eher du. Aber ich dachte, wir nehmen das mal mit hier in diese Folge und deshalb wollte ich fragen, welche Versicherung braucht man, um ein Kind wirklich abzusichern? Also welche braucht man wirklich?
Also als allererstes auf jeden Fall eine Krankenversicherung. Das ist meistens recht einfach. Die meisten werden wohl in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert. Bei Privatversicherten sieht das ein bisschen anders aus. Also wenn beispielsweise der eine Partner oder die eine Partnerin privatversichert ist und der andere Teil der Partnerschaft gesetzlich versichert, dann gibt es mehrere Optionen bzw. Fragen, die gestellt werden müssen. Die erste Frage ist das Paar verheiratet? Wenn das nicht der Fall ist, können sich die Elternteile entscheiden, wie sie das Kind versichern wollen. Dann ist es ganz egal, ob das bei dem einen oder bei der anderen Partnerin mitversichert wird. Wenn sie verheiratet sind, dann ist die Frage, wer ist der Statushöhere? Also Beamte zum Beispiel werden als Statushöher gesehen. Eine weitere Frage ist, wer mehr verdient? Wenn dies der Fall ist, also der Statushöhere verdient auch mehr, dann muss das Kind in der privaten Krankenversicherung mit aufgenommen werden. Ich weiß, das machen viele nicht und sagen, ach, das wird schon gut gehen. Aber bei einer Kundin und ihrem Ex-Mann ist das vor einigen Jahren mal aufgefallen. Und dann hat die Versicherung rückwirkend den Vertrag der Familienversicherung aufgehoben, weil fälschlicherweise überhaupt erst zustande gekommen. Und dann musste der Vater rückwirkend den Sohn in die private Krankenversicherung mit aufnehmen, was ziemlich teuer war.
Das kann ich mir vorstellen. Und welche würdest du sagen, sind wichtig? Also ich frage das auch, weil ich mir vorstellen kann, dass nicht jeder finanziell so agieren kann, wie er will. Also er muss dann wirklich gucken, was ist wichtig.
Mehr Versicherungen sind eigentlich nicht verpflichtend. Aber einige sind natürlich sehr sinnvoll. Das Wichtigste ist auf jeden Fall die Haftpflichtversicherung. Also am besten noch, bevor das Kind krabbeln kann, sollte geprüft werden, ob die Privathaftpflichtversicherung deliktunfähige Kinder mit abdeckt. Das ist meistens in der Familienversicherung schon der Fall. Falls das nicht der Fall ist, sollte es unbedingt mit aufgenommen werden. Deliktunfähigkeit bedeutet, dass Kinder unter 7 nicht haftbar sind. Das wiederum bedeutet, dass wenn das dreijährige Kind mit dem Stein das Auto der Nachbarn bemalt, dann muss weder die Familie noch die Versicherung dafür aufkommen. Das bedeutet, der Nachbar würde auf seinem Schaden sitzen bleiben. Das ist natürlich nicht so schön. Dafür ist die Klausel der Deliktunfähigkeit in der Privathaftpflichtversicherung. Das bedeutet, die Versicherung muss nicht leisten, setzt sich aber selbst zur Pflicht, auch in diesen Fällen den Schaden zu bezahlen.
Wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, demnächst ein Kind zu bekommen, das ist bei mir schon ein paar Jahre her, dann würde mich noch interessieren, muss ich an meinen Versicherungen, die ich schon besitze oder die wir als Paar besitzen, irgendwelche Anpassungen vornehmen, wenn ich ein Kind bekomme? Muss ich irgendwen anrufen, muss ich irgendwo Bescheid sagen und so weiter?
Es macht auf jeden Fall Sinn, bei der Auslandsreise Krankenversicherung zu prüfen, ob das schon eine Familienversicherung ist, wo Kinder mit inkludiert sind. Ansonsten macht es auch hier Sinn, das Kind mit aufnehmen zu lassen. Ansonsten ist das Kind aber überall automatisch mit abgesichert. Das musst du nirgendwo anmelden oder nirgendwo angeben, dass du jetzt ein Kind bekommen hast.
Okay. Auslandsreise Krankenversicherung. Wieder so ein schönes, sperriges Wort. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Ja, Kranke im Ausland, richtig?
Genau, das ist der Fall. Wenn du im Urlaub krank wirst und da zum Arzt musst, ist das die Versicherung, die diese Kosten übernimmt oder die im Nachgang dafür aufkommt. Also quasi die Krankenversicherung für den Urlaub.
Ja. Jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr im Büro die Kinderunfallversicherung ganz schön diskutiert unter euch BeraterInnen. Warum?
Das ist tatsächlich ein recht umstrittenes Thema. Das heißt, wir sind uns nicht einig, ob das eine wichtige Versicherung ist oder nicht. Ich versuche aber mal, die zwei kontroversen Standpunkte möglichst objektiv darzustellen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Die einen sagen, dass ein schwerer Unfall dafür sorgen kann, dass Kinder niemals oder nur sehr eingeschränkt in der Lage sein werden, zu arbeiten oder überhaupt einen Job zu machen. Für den Fall wäre die Versicherung natürlich äußerst wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mein Kind so einen Unfall hat und wirklich so schwer verletzt wird, dass es nie oder nur sehr eingeschränkt arbeiten kann. Und muss ich diesen äußerst seltenen Fall denn tatsächlich mit einer Versicherung abdecken? Oder bin ich nicht bereit, das Risiko zu tragen? Aber das ist ja auch das klassische Wesen von Versicherungen. Für wie hoch halte ich das Risiko, dass der Schadenfall eintreten kann? Und bin ich bereit, Geld auszugeben, um dieses Risiko abzusichern? Und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, den das Versicherungsunternehmen aufruft, um dieses Risiko abzusichern? Also es kann ja durchaus vorkommen, dass ich bereit bin, den Fall abzusichern und sage, ich wäre bereit, 10 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Das kostet aber tatsächlich 70 Euro.
Ich persönlich habe da bei Versicherungen eher das Motto, lieber haben als brauchen. Aber ehrlicherweise ist das ja auch ein luxuriöses Motto. Das kann sich nicht jeder so leisten. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du da Zahlen für mich hast, weil das Risiko abzuschätzen, ob ein Kind schwer verunfallt, kann ich nicht einschätzen.
Ich habe da mal was vorbereitet. Der Verein Mehr Sicherheit für Kinder e.V. hat Zahlen aus der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts und eigenen Hochrechnungen aus einer bekannten Studie aus 2015 ermittelt. Demnach leben in Deutschland 11,5 Millionen Kinder unter 15. Davon haben 16,5% einen Unfall, der dazu führt, dass sie sich in ärztliche Behandlung geben müssen. In Zahlen bedeutet das 1,9 Millionen Kinder, die pro Jahr nach einem Unfall einen Arzt aufsuchen. Von diesen 1,9 Millionen sind 167.000 Kinder stationär aufgenommen worden. Also die mussten ins Krankenhaus, sind dort behandelt worden oder mussten sogar eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Ein Fall für die Unfallversicherung sind nur die Unfälle, die langfristige Folgen haben. Also wenn Gliedmaßen fehlen oder das Leben eingeschränkt ist. Leider habe ich dafür keine Statistik gefunden. Aber nehmen wir einfach mal an, dass bei 5% der Kinder, die stationär behandelt werden müssen, dass der Fall ist, dass es Auswirkungen oder langfristige Folgen gibt. Das wären dann 8.370 Kinder pro Jahr, wo Leistungen aus der Unfallversicherung überhaupt fällig werden würden. Meistens ist das eine einmalige Summe, die ausgezahlt wird. Die Summe ist nett, aber nicht wirklich notwendig, um wieder gesund zu werden, denn das zahlt ja die Krankenversicherung. Wirklich notwendig ist die Versicherung dann, wenn das Kind so schwer verunfallt, dass es wirklich niemals oder nur sehr eingeschränkt einen gut bezahlten Job wird machen können oder es auf dauerhafte Hilfsmittel angewiesen ist. Nehmen wir also an, das sind 5% der schweren Fälle, die ich oben bereits berechnet habe. Also 5% von 8.370. Das sind dann 418 Kinder pro Jahr oder 0,0036% aller Kinder unter 15. Ich finde, am Ende soll jeder Elternteil selbst entscheiden, ob die Absicherung für das eigene Kind gewünscht ist und ob man bereit ist, die Versicherungsbeiträge zu zahlen.
Wie ist es denn, oder was sagst du denn dazu, wenn ich jetzt sage, okay, aber mein Kind hat zum Beispiel ein Bein verloren oder sowas und ich muss Rampen anschaffen, vielleicht sogar eine komplett behindertengerechte Wohnung. Würde das wirklich alles die Krankenkasse abdecken oder ist es in so einem Fall dann schon nicht ganz unnötig, eine Unfallversicherung zu haben?
Es ist in so einem Fall auf jeden Fall gut, wenn man eine hat. Aber in den Fällen, die mir bekannt sind, geht es auch ohne. Die meisten Sachen zahlt die Krankenversicherung. Durchaus in anderer Qualität, als man das natürlich anschaffen könnte mit der finanziellen Spritze einer Unfallversicherung im Hintergrund. Es ist natürlich auch sehr aufwendig, mit den Krankenversicherungen zu verhandeln. Und ist das jetzt wirklich notwendig, dass die Rampe gebaut wird? Und wie breit muss die denn sein? Man hat natürlich schon viel Ärger bzw. viel Aufwand, um das mit der Krankenversicherung abzustimmen.
Das war auch mein Gedanke.
Ja, also das wäre wiederum ein Punkt für die Unfallversicherung. Also das sind natürlich nette Finanzspritzen, die dann kommen.
Letztlich hast du ja gesagt, dass die Chance einfach unfassbar gering ist. Aber wenn man sich mal zum Beispiel auf so Plattformen wie Better Place anguckt, wie viele Spendenaufrufe für Kinder da sind, die zum Beispiel eine Delfintherapie ausprobieren wollen oder dergleichen, wo dann die Krankenkasse eben doch nicht zahlt. Gut, wir reden ja jetzt nur bei einem Unfall. Es geht ja nicht um Krankheiten, die sich anderweitig angebahnt haben. Das hast du ja zum Ende auch schön gesagt. Am Ende soll das Elternteil einfach selber schauen, dieses geringe Risiko, dass es die abdecken möchte oder eben nicht.
Ja, genau. Also am Ende sind es, wie ich es ausgerechnet habe, 8.370 Kinder pro Jahr, wo Leistungen aus der Unfallversicherung fällig werden würden. Und das ist ja nur eine grobe Daumenschätzung. Und 418 davon, wo es so schwer ist, dass die vielleicht nie wieder oder nur eingeschränkt einen Job werden machen können. Also das sind natürlich 418 Kinder. Wenn ich ein Elternteil von so einem Kind bin, natürlich würde ich mich freuen, wenn ich eine Unfallversicherung habe und sollte das toi, 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 meinen Töchtern hoffentlich nicht passieren, werde ich mir in den Arsch beißen, dass ich die Versicherung nicht abgeschlossen habe. Aber ich weiß, ich persönlich würde mich im Nachgang ärgern, das Geld ausgegeben zu haben, quasi der Versicherung zur freien Verfügung überlassen zu haben, ohne Leistung zu bekommen.
Mhm. Ja, siehst du, und da sind wir wieder bei meinem Motto, bei Versicherung lieber haben als brauchen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich es bezahle, ich mich freikaufe und mir das dann nicht passiert, aber ich dann sagen kann, ja, aber ich habe mich ja freigekauft.
Das ist ein ganz verbreiteter Aberglaube. Ich habe so viele Mandantinnen, die eine hohe Anzahl an Versicherungen haben, mit genau dem Ansatz. Wenn ich eine Absicherung habe, passiert mir das nicht. Ich kann genauso gut den anderen Ansatz nachvollziehen, zu sagen, ich überlege mir, wie hoch ist das Risiko, dass das passiert? Was kostet es, wenn das passiert? Und bin ich bereit, das zu bezahlen?
Okay, nun wollen wir ja ganz transparent sein. Und dann will ich jetzt auch noch schnell mal die Frage einschieben. Haben deine Kinder eine Unfallversicherung?
Nein.
Okay, meine Tochter hat eine.
Am Ende sollten sich alle Eltern mal damit beschäftigen, ob sie das Risiko absichern möchten oder nicht, dann die Entscheidung einmal treffen und dann mit der Entscheidung auch weitergehen. Ich glaube, das ist nichts, was man dauerhaft im Kopf haben muss, sondern man sollte einmal auf Basis der Zahlen, der Preise eine Entscheidung treffen und dann ist das Thema auch gut.
Jetzt verstehe ich auch sehr gut, wieso ihr im Büro darüber sehr kontrovers diskutiert. Also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ein wirklich schwieriges Thema, sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, das ist schon eine harte Nummer. Aber mit der eigenen Kinder und deren Zerbrechlichkeit, das ist nochmal was ganz anderes. Deswegen wechsle ich jetzt auch mal ganz dezent das Thema. Was ist mit einer Zahnzusatzversicherung für Kinder? Also die Angst aller Eltern, mein Kind braucht mal eine Zahnspange und ich muss es bezahlen.
Das greift im Prinzip auf das gleiche Thema, was wir eben bei der Unfallversicherung hatten. Das wäre für mich auch eine Versicherung, wo ich sagen würde, kann man machen, muss man nicht. Auch da ist wieder die Frage, was kostet die kieferorthopädische Behandlung, beziehungsweise was kostet die Differenz der kieferorthopädischen Behandlung, wenn ich keine Zahnzusatzversicherung habe, und was kostet die Versicherung? Bei einer Zahnzusatzversicherung ist das ganz häufig der Fall, dass am Ende genau die Kosten gedeckt werden, die ich auch an die Versicherung bezahlt habe. Also, dass das ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, ich kriege vielleicht ein bisschen mehr raus und in vielen Fällen kriege ich aber auch viel weniger raus, als ich jemals bezahlt habe. Denn, und das muss man dazu sagen, die Kieferorthopädie fällt bei fast allen Gesellschaften ab dem 18. Lebensjahr raus. Das heißt, die Zahnspange im Erwachsenenalter ist bei zumindest keiner mir bekannten Versicherung absicherbar.
Ah, das war die Frage. Keiner, ja? Du denkst, also du wüsstest es jetzt nicht.
Ich kenne keine. Es gibt Versicherungen, die im Erwachsenenalter noch kieferorthopädische Behandlungen aufgrund von Unfällen absichern. Also wenn da was passiert ist und was verändert werden muss, dann ja. Aber Kieferorthopädie aufgrund von Zahnkorrektur wird meines Wissens von keiner Versicherung übernommen.
Okay. Gibt es Versicherungen aus deiner Sicht, die für Kinder völlig unnötig sind?
Da muss ich dann doch nochmal auf das Thema Unfall und eigene Vergänglichkeit und die Vergänglichkeit der Kinder zurückkommen. Denn es gibt ein Produkt, das nennt sich Kinderunfallversicherung mit Beitragsrückgewähr. Das wird Eltern ganz oft von Banken verkauft, die für ihr Kind eigentlich ein Sparprodukt abschließen wollen. Das heißt, ich gehe zur Bank und sage, ich möchte für mein Kind ein Sparbuch anlegen. Und dann sagt der nette Bankberater, machen Sie doch lieber eine Kinderunfallversicherung mit Beitragsrückgewähr, weil stellen Sie sich mal vor, wenn Ihr Kind ganz schlimm verunfallt und nie wieder arbeiten kann, das wollen Sie doch bitte unbedingt absichern. Und wenn das nicht passiert und das Kind mit 18 keinen schweren Unfall hatte, ja, dann bekommen sie noch einen Teil der Beiträge zurück. Das heißt, sie haben also das Kind abgesichert und gleichzeitig gespart.
Klingt eigentlich erstmal ganz gut.
Ja, das stimmt. Deswegen verkauft sich das Produkt, glaube ich, auch so gut. Wobei ich keine Zahlen kenne, wie gut es sich wirklich noch verkauft. Aber ich habe ganz viele Kunden mit Kindern, die jetzt im Teenageralter sind, denen das vor 15, 17 Jahren mal angedreht wurde. Ich finde das Produkt absolut furchtbar. Es wird verkauft mit der Angst der Eltern vor der Sterblichkeit der Kinder. Das heißt, ich gehe eigentlich mit einer anderen Intention irgendwo hin. Und mit dem Thema Angst und Risiko wird mir ein Produkt verkauft, von dem eigentlich nur die Berater partizipieren. Denn an einem Sparbuch verdient die Bank nicht so viel. Die Unfallversicherung ist da deutlich höher. Das heißt, es geht um Provision meines Erachtens. Und es ist ein furchtbares Sparprodukt. Denn von den Beiträgen, die ich leiste, bekomme ich nur einen Bruchteil zurück. Und auch das ist ein absolut undurchsichtiges Konstrukt. Das heißt, ich kann im Vertrag gar nicht sehen, wie hoch ist der Anteil von meinem Beitrag, den ich leiste, der gespart wird, wie viel nicht. Ich zahle, ich hatte das vor Jahren mal ausgerechnet, da haben die Kunden über die Dauer 12.000 Euro in den Vertrag gezahlt und sollten am Ende 3.000 Euro zurückbekommen. Das nenne ich kein Sparprodukt. Das nenne ich aktive Geldvernichtung.
Und wenn man das von der anderen Seite beleuchtet und sagt, ich habe das nicht als Sparprodukt, sondern als Unfallversicherung abgeschlossen. Ich meine, von meiner Unfallversicherung fürs Kind bekomme ich nichts zurück.
Genau, das ist der Punkt. Wenn ich mein Kind gegen Unfälle absichern möchte und für mein Kind sparen möchte, dann mache ich zwei verschiedene Produkte. Einmal die Unfallversicherung, da ist genau abgesichert, was ist drin, wie viel Geld bekomme ich etc. Aber wie du schon sagst, das Geld ist weg, wenn die Versicherung nicht in Anspruch genommen wird. Aber da sind wir wieder bei dem Wesen von Versicherung. Genau das ist der Kern. Du zahlst und ganz viele andere Menschen zahlen Beiträge und werden sie niemals brauchen. Aber für die paar Leute, die sie brauchen, sind dann eben genau diese Beiträge da. Das heißt, ich verteile das Risiko, das ich und jeder andere trägt, auf viele Schultern. Und der eine, der es dann benötigt, bekommt das gebrauchte Geld. Aber wenn ich es benötige, bekomme ich es halt auch und profitiere von den Beiträgen, die alle geleistet haben. Also auf der einen Seite die Unfallversicherung. Und auf der anderen Seite sollte ich das Sparprodukt immer separat sehen. Und wenn ich sparen will für mein Kind, sollte ich auch wirklich nur das tun, nur sparen.
Okay, aber ich könnte ja auch sparen und dieses Unfallversicherungsprodukt haben und einfach sagen, ja, ist doch nett, wenn nichts passiert ist, kriege ich wieder was zurück.
Gut, dass du das fragst. Für mich ist das so in die DNA übergegangen. Das macht keinen Sinn, weil die Beiträge, die du für die Unfallversicherung zahlst, deutlich höher sind als für die Unfallversicherung, wo du kein Geld zurückbekommst. Also nur mal nicht recherchierte Beispiele. Angenommen, du zahlst 30 Euro für die normale Kinderunfallversicherung, dann würdest du für das Produkt mit Beitragsrückgewähr vielleicht 50 Euro zahlen.
Oh, ich verstehe. und nur diese Differenz zwischen 50 und 30, also die 20 Euro, sind dann noch nicht mal, aber vielleicht ungefähr das, was ich wieder zurückkriegen könnte.
Genau, das ist der Punkt. Das ist nicht transparent. Also es ist nicht klar, 30 Euro für die Unfallversicherung und 20 dafür. Das war jetzt nur ein preisliches Beispiel, wo der Unterschied da ist. Es kann auch sein, dass ich am Ende nicht mal diese 20 Euro wiederbekomme, sondern dass ich vielleicht 7 Euro pro Monat zurückbekomme. Das heißt, das Unfallprodukt wäre schon deutlich teurer als ein alternatives Unfallprodukt ohne Beitragsrückgewähr. Das sind Hybridprodukte, die sind sehr schwer auseinanderzunehmen. Sie sind sehr schwer zu analysieren, was Kostenstrukturen angeht. Daher würde ich immer die Finger davon lassen.
Das klingt total logisch. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Hast du schon mal jemanden in deinem Kundenstamm gehabt, der so ein Produkt im Leistungsfall gebraucht hat?
Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr? Nee. Nee. Das macht aber auch keinen Unterschied zur normalen Unfallversicherung. Da ist abgesichert, was abgesichert ist. Also Invaliditätssumme, gibt es eine Unfallrente? Weil deine Frage zielt dahin ab, ob die Leistungen schlechter sind, oder?
Ja, das wollte ich wissen.
Das kann man so nicht sagen, weil das ist das, was ich vorher im Vertrag vereinbare. Also die Invaliditätssumme lege ich fest, soll es eine Unfallrente geben? Welche Progression, also wie steigert sich das, wenn jetzt der Unfall deutlich schwerer wird und mir nicht nur der kleine Finger fehlt, sondern der ganze Arm? Dann gibt es da Steigerungen und das lege ich vorher im Vertrag fest. Also das hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun, ob das besser oder schlechter ist. Das kann man nicht sagen.
Okay. Ja, dann hört sich das ja tatsächlich quatschig an, dann sollte man vielleicht lieber sparen. Aber zum Thema Sparen, was ein wichtiges und gutes Thema ist, für seine Kinder ein bisschen Geld beiseite zu schaffen, hatten wir uns ja geeinigt, dass wir das in einer anderen separaten Folge machen, weil da natürlich auch nochmal eine Riesensparte zum nachhaltigen Sparen für Kinder dazukommen wird. Da werden wir aber mit einem Gast tiefer drüber einsteigen und dafür machen wir dann eine komplett separate Folge.
Das wird großartig. Aber ich habe zum Schluss des Themas noch eine Frage an die Eltern unter euch. Ich weiß, dass es da draußen ganz verrückte Versicherungsprodukte gibt. Also sowas wie die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr, aber auf teilweise abstrusere, teilweise innovativere Art und Weise. Mir fallen aber keine Produkte ein, die in die Kategorie passen würden. Welche Versicherungen würden euch für eure Kinder denn schon mal angeboten? Oder welche Absicherungen habt ihr vielleicht auch abgeschlossen?
Schreibt uns das doch gern an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Danke, Helene.
Danke, Anja. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.